Der GameTube Talk. Heute aus dem Archiv. Unsere erste Begegnung mit Videospielen.
GT Talk, herzlich willkommen heute mit einem super Nostalgie-Thema, nämlich unserer ersten Begegnung mit Spielen oder, hallo Daniel, wie du es formuliert hast, unsere erste, Klammer auf, unheimliche, Klammer zu, Begegnung mit Spielen, Klammer auf, der dritten Art.
Klammer zu. Richtig.
Hallo.
Ein Thema, das als Wurmfortsatz entstanden ist, zu unserer Talkrunde neulich, als es darum ging, Spielen in den 90ern, wie stressig war das eigentlich? Und da beim Gedanken drüber machen, fiel mir auf, dass es ja neben den Spielen, die man selber dann in den 90ern schon gespielt hat, also wir, weil wir alt sind und ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr nicht alt seid, dass es schon davor noch Spiele gab, die man vielleicht gar nicht selber gespielt hat oder nur sporadisch, aber mit denen man irgendwie in Berührung kam, sei es bei einem Freund, bei Verwandten, irgendwo in der Öffentlichkeit, bei einem aufgebauten Rechner im, wie hieß ein Mediamarkt, früher auch schon Mediamarkt, ja. Im Kaufhaus oder wo auch immer. Deswegen
Expert.
Zum das Beispiel. Auch. Deswegen ja. Heute mal das Thema, unsere erste Begegnung mit Spielen.
Also ich habe mir vorhin Gedanken drüber gemacht und versucht, das mal so ein bisschen nach Plattformen zu chronologisieren. Und wahrscheinlich vergesse ich jetzt eine Menge Spiele. Aber das allererste, an das ich mich zurückerinnern kann, ist der damalige PC von meinem Papa. War ein 386er und ich habe sogar noch hinbekommen, das damalige Modell, nämlich ein Highscreen 386er. Und das war damals der heißeste Scheiß. Irgendwie 4.000 Mark oder was das Ding gekostet hat. Oder 4.800 Mark oder so. Also eigentlich ein sauteures Ding. Und er hatte das halt hauptsächlich natürlich zum Arbeiten damals. Und das allererste, an das ich mich erinnern kann, war Formula One Grand Prix.
Das kenne ich noch.
Ich weiß nicht, ob wir dann auch vom gleichen sprechen. Vielleicht gab es da ja mehrere, ja. Aber halt ein, wie sagt man denn, man spielt es halt aus der Fahrerperspektive und es kommt halt alles so auf einen, es ist eigentlich ein 2D-Spiel, aber mit so einem, wie sagt man, so einem gefakten 3D-Effekt.
Ach, Moment mal, nee, dann kenne ich das vielleicht doch nicht. Also ich kenne Jeff Cremens Formula One Grand Prix, das muss von 1991 sein und das hatte aber schon Polygongrafik. Also nicht das Cockpit, aber die Rennstrecke war schon in untexturierten Polygonen. Reden wir vom gleichen Spiel.
Ist es denn bei dem Spiel so, dass man zum Beispiel, wenn man aus der Boxengasse rausfährt, das Auto in 2D von der Seite sieht und dann die eigentliche Fahrt aus der Cockpit-Perspektive passiert?
Ich bin mir
nicht
mehr
sicher, ob es...
ich glaube, es gab schon in der Boxengasse, auch die war schon in 3D, beziehungsweise der Lollipop, der immer vorne hingehalten wird mit Bremsen, der war ein Bitmap, also eine 2D-Grafik.
Stimmt, das gab es auch noch.
Ja.
Und was ich eben auch noch weiß, ist, die ganze Sound-Geschichte nur beim PC-Speaker. Also nur diesen Das hat aber irgendwie was. Und das Schlimme daran war, also ich durfte halt früher nur, wenn mein Papa dabei ist, das Spiel. Und habe aber natürlich trotzdem versucht, mich auch immer heimlich da irgendwie reinzuschleichen, was ich am Samstagmorgen mal heimlich das zu spielen. Versuche mal mit der Geräuschkulisse heimlich zu spielen.
Ja, dann mach halt die Boxen aus.
Depp. Ja, das PC-Speaker ging ja nicht.
Ach so.
Kann man nicht ausmachen. Das kam mir direkt aus dem Computer raus. Und dann war das andere Spiel, das ich mich erinnern kann, und ich bin mir nicht sicher, ob das die Vollversion oder nur eine Shareware war, aber wie wir gleich auch noch feststellen werden, habe ich früher auch nicht gewusst, was Shareware ist und was eine Vollversion ist, ist das Spiel Tubin. Das ist eine Arcade-Umsetzung gewesen, habe ich jetzt bei meiner Recherche rausgefunden, und da geht es eigentlich nur darum, auf so einem Schwimmreifen von oben nach unten so Flüsse runterzufahren, halt allerhand Hindernisse auszuweichen. So ein bisschen wie Paperboy, nur halt mit so auf Wasser. Also kommen halt allerhand Verrückte, was ich, Angler und irgendwie Haie und Krokodile und muss halt allem ausweichen. Und ich weiß nicht, ich hatte damals so einen Joystick, wo man die, also eigentlich wie so ein Schubregler eher, also man hat die Hand so drauf und konnte aber damit so steuern. Das war damals halt irgendwie der heiße Scheiß, den hat er dazu gekauft, mein Papa, zum Spiele zocken. War halt komplett ungeeignet für alles, aber man hatte halt einen coolen PC-Joystick.
Und das war die allererste Begegnung. Also
das war der heimische PC von meinem Papa, an dem ich halt ab und zu spielen durfte.
Was heißt ab und zu? Wie oft? Boah. Ungefähr einmal die Woche oder
dreimal die Woche oder so. Halt immer abends, wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist und vielleicht mal am Wochenende.
Und musstest du darum betteln, dass du spielen darfst? Oder war das eher so, bevor er fernschaut, der Bur?
Oder nee, bevor das war schon so eine,
einen Schmarrn machst oder was anstehst?
So ein bisschen eine Motivation auch. Wenn man in der Schule gut ist oder so, darf man mal einen Computer.
Und dann
wenn man halt scheiße
als Belohnung.
Ja,
eigentlich. Wo bist du jetzt gelandet bei GameTubin?
Stimmt eigentlich, GameTubin. The writing was on the wall all along. Was war denn deine erste Begegnung?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also was den eigenen Besitz angeht, das habe ich in der letzten Folge damals schon gesagt, das war 1991 bekam ich einen Amiga 500 mit einem sehr, sehr schlechten Spiel, was ich mir dazu aussuchen durfte, namens Legend of the Lost. Aber die erste Begegnung muss früher stattgefunden haben, nämlich irgendwann in den 80ern. Und da weiß ich jetzt nicht, was früher war. Entweder, ich muss dazu sagen, wir sind 1986 umgezogen aus dem sehr grünen, eher ländlichen Süden von Ingolstadt mehr in die Stadt rein. Und in der Straße, in der wir damals gewohnt hatten, also im ländlichen Süden, da gab es sehr, sehr viele Kinder und auch eine Familie, die
wie etwas... Wie das klingt, so eine völlig andere Welt.
Nein, es war tatsächlich was anderes, weil es war halt eine sehr, sehr malerische kleine Straße mit sehr vielen Familien, die alle ungefähr gleichaltrige Kinder hatten. Also es war so für so Kinder zwischen 1 und 6 Jahren, war es natürlich super. Mhm. So, und gleich ein Wald dahinter und sowas. Und eine Familie, die war ein bisschen begüterter. Ich kann mir heute nicht mehr ganz erklären, warum, weil die Branche, in der die gearbeitet haben, ist jetzt auch keine, wo man sagt, ja, wenn du reich werden willst, dann machst du so, das. Nee, aber jedenfalls gab es eine gleichaltrige Tochter wie ich so und einen älteren Bruder, der war ungefähr so alt wie meine Schwester, die 3 Jahre älter ist. Und die hatten einen C64. Mhm. Und das war dann aber jetzt nichts, wo wir irgendwie dauernd drauf gepocht hätten, dass wir das mal ausprobieren dürfen oder dass wir damit spielen dürfen, sondern das war irgendwie sowas Besonderes, dass man da gar nicht groß dran gedacht hat, sondern so ab und zu, alle Schaltjahre mal, wurde die Tür zu diesem Raum geöffnet und da stand dann dieses Wundergerät und auf dem kann ich mich nur noch an ein Spiel erinnern und das muss von den Epics Sportspielen, also Winter Games, Summer Games und so weiter, gab es ein Spiel namens World Games. Und das muss das gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass in dem Spiel, vielleicht waren es auch 2 Spiele, es die Disziplinen Frisbee werfen und Klippenspringen wie in Acapulco gab, die beide relativ scheiße zu steuern waren. Und das war, glaube ich, so das Erste, was wir Kinder aus der Straße denn da in puncto Computerspielen wahrgenommen haben. Die ganzen anderen, normaleren Disziplinen aus dem Spiel oder aus den Spielen, es kann sogar sein, dass Frisbee aus California Games ist, bin mir nicht ganz sicher. An die erinnere ich mich nicht mehr.
Muss nur
also entweder mal, es war das oder es gab in unserem, oder in Ingolstadt gab es eine Reihe von Kinos in der Altstadt und in einem Kino, die Ingolstädter erinnern sich dran, im Cinema City stand ein Arcade-Automat im Foyer und auf dem war ein Klon von Space Invaders und der hieß Phoenix bzw. Phoenix. Und der war da schon so alt, dass also da lief halt immer diese Animation, wo das Spiel so sozusagen eine kurze selbstablaufende Demo und dann Insert Coin. Übrigens ähnelt es sehr dem Namen eines ganz tollen Podcasts. da waren schon Bereiche von dem Bildschirm, also so dieser Highscore und Press Start und so weiter, die waren in diesen Röhrenbildschirm schon extrem eingebrannt. Also der lief da schon eine ganze Weile. Jetzt kannst du ja mal kurz googeln, weil du gerade du googelst gerade irgendwas, oder?
Nee, ich schreibe gerade nur, wo du das Arcade-Automat gesagt hast, sind mir auch noch ein paar Sachen eingefallen. Die schreibe ich nur gerade hier in so ein Editor-Dokument. Ich habe jetzt extra den Browser zugemacht, weil nämlich hier Leute schreiben und dann macht sie dauernd Palim. Und das will ich jetzt eigentlich gerade nicht.
Ach so.
Was willst du denn, was wolltest du
Ich hätte gerne gewusst, aus welchen Jahren die Spiele World Games und California Games von Epic sind, um das etwa einzugrenzen, wann das gewesen sein muss.
Das kannst du ja gerade heimlich machen, während ich die nächste Etappe erzähle.
Das ist wahr, aber dann werde ich jetzt kurz sehr, sehr hell werden.
Das werden wir ertragen können. Bei mir war es dann eben so, um da vielleicht mal einen sehr persönlichen Schwank zu erzählen. Der nächste Computer, den ich dann gespielt habe, war der 486er, den mein Stiefvater, also den ich zu dieser Zeit hat, der natürlich versucht, irgendwie da mit den neuen Kindern, die da irgendwie dazu kamen, versucht eine Verbindung aufzubauen und der hatte damals eben einen 486er, also schon einen schnelleren PC und da habe ich dann eine ganze Menge Sachen gespielt, unter anderem die Commander Keen Reihe, also
ja.
Commander Keen war der Hammer und ich habe die aber alle gleichzeitig gespielt, also so ein bisschen wie das Gegenteil von so einem Videospiele Wunderkind, nämlich immer gespielt, bis man bei einem nicht weiterkam. und dann Keen 4 zur Seite gelegt, Keen 6 reingetan und so halt alle Spiele irgendwie, ich habe aber glaube ich nicht alle, ich glaube ich habe Keen 4, Keen 6 und Keen 3 oder so gespielt. Also halt Jahre später habe ich dann erst rausgefunden, dass das schon id-Software-Spiele waren. Wusste ich
alles. Das spiele ich heute noch übrigens. So lange spielen, bis ich nicht mehr weiterkomme, so bis kurz nach dem Tutorial und dann weglegen und was Neues anfangen. Es waren tatsächlich, also World Games ist von 1986 und California Games, was sie auch auf diesem C64er immer gespielt haben und irgendwie nur das Frisbee spielen, das ist von 1987 und das bedeutet, dass wir in der Zeit, als wir da noch gewohnt haben, scheinbar da gar nicht beim Spielen waren, sondern das muss später gewesen sein. Also wir sind dann 86 umgezogen und das heißt, also wir haben dann natürlich öfters noch vorbeigeschaut, weil da war einmal im Jahr so ein großes Straßenfest oder man hat den ehemaligen Nachbarn besucht, weil sie die Kinder gut verstanden haben. Und das muss dann erst später gewesen sein. Wahrscheinlich haben die erst 86 oder 87 diesen Computer bekommen. C64, crazy. Der kommt jetzt übrigens wieder, gell? Gibt jetzt irgendwie so eine Neuauflage demnächst.
Kommt alles wieder.
Ja.
Was ich auf dem Rechner auch gespielt habe, war gleichzeitig Monkey Island und Monkey Island 2 auf eine ähnliche Art und Weise, wenn man bei dem einen nicht weiterkam, bei dem anderen. Und damals war das auch so, dass ich Monkey Island 2 von einem Klassenkameraden ausgeliehen hatte. Ich mache jetzt Gänsefüßchen für unsere Zuhörer.
Also raubkopiert.
Daniel, was sagst du denn hier für Sachen?
Wir haben in der letzten Folge schon zugegeben, dass wir alles raubkopiert haben.
Also ja, okay, ich habe alles raubkopiert. Nee, jedenfalls war es dann eben so, dass ich diese Original, da gab es ja diese Kopierschutz-Codescheiben noch, dadurch, dass ich die nicht hatte, immer einen Mitschüler ständig belästigt hatte und ich musste mir dann dauernd Gründe ausdenken, warum ich den sonst noch anrufe. Es ist immer so, na, wie geht's? Und welcher Pirat wurde dann aufgeknüpft? Und was ich witzigerweise jetzt hier sogar in die Kamera halten kann, Indiana Jones and the Fate of Atlantis habe ich dann eben auch irgendwie dazu bekommen. Und das ist nicht das Spiel, was ich damals gespielt habe, sondern ich hatte das dann alles mal irgendwie verschlampt und verkauft und habe mir das Jahre später auf eBay nochmal zurückgekauft. Außerdem Warcraft 2. Nee, Moment mal. Warcraft 2 kann nicht auf dem Rechner gewesen sein. Das war später.
Das war wesentlich später.
Das ist dann schon auf dem Pentium gewesen.
Aber warst du nicht immer eher das Konsolenkind?
Ja, also das hast kommt, du diese das ganze... kommt. Das kommt jetzt gleich.
Ach so.
Weil ein wichtiger Teil meiner Spielesozialisierung ist so ein bisschen der Wettstreit meiner zu dieser Zeit geschiedenen Eltern. Wie können wir das Kind an uns binden, indem wir ihm Videospiele bieten? Und dann war es erst so, dass ich eben dann bei meiner Mom und meinem Stiefvater dann diesen 486er hatte. Daraufhin hat mein Dad mir ein Super NES gekauft, was ich meiner Mom erzählt hatte, die daraufhin gesagt hat, dann kriegst du hier auch ein Super NES. Dann war ich das einzige Kind in der Klasse, das zwei Super NES hatte.
Das haben mir deine Eltern aber anders erzählt. Mir hat dein Dad erzählt, er hätte deiner Mutter ein Super NES gekauft, damit du die ganze Zeit lieber bei ihr bleibst und umgekehrt.
Touché.
Schrecklich.
Dann muss ich jetzt aber gerade mal überlegen, wo dann dieses Spiel, also Warcraft 2, genau, dann hat meine Mom später ein Pentium gekauft, wo ich Warcraft 2 und Raptor, kennt das noch jemand?
Raptor war so ein Schmupp.
Genau, so ein Shoot'em'up.
Unten nach oben schieß Schmupp, was ziemlich super war sogar. Das gab es, glaube ich, auf dem PC auch als Shareware und dann als Vollversion.
Genau, ich hab damals nicht gecheckt, dass ich nur die Shareware-Version spiele, aber war auch schwer genug. Also
da
auch so eine Arcade-Umsetzung, die eigentlich zum Auto, zum Münzenfressen programmiert worden ist und die gab es dann auch für den PC. Genau, das war dann so die nächste Haltestelle. Was war dann bei dir als nächstes dran?
Das nach ist dem Winter Games, echt interessant, Summer Games weil da, dann hast du quasi bei LucasArts Adventure gar nicht die Progression mitbekommen.
Genau, ich hatte halt mehr oder weniger schon so einen riesen Pool, den ich gleichzeitig irgendwie spielen konnte.
Komischerweise, es kam ja das erste Scum LucasArts Graphic Adventure war ja Maniac Mansion von, lass mich lügen, 1987, glaube ich. Dann kam Zack McCracken, was nie einer gespielt hat. Und Maniac Mansion haben die meisten richtig alten Männer wie die von Stay Forever schon auf dem 64er gespielt. Und dann war aber, bei uns war Indiana Jones 3, also das Spiel zum Film, das erste Adventure, was uns alle weggeblasen hatte. Das hatte dann auch einer irgendwo her und der hatte das Glück, das war noch ein 286er, also eine Generation vor eurem Computer, der aber schon VGA-fähig war, was damals nicht unbedingt üblich war, dass die 286er auch schon eine VGA-Karte drin hatten. Und da wurde dann Indiana Jones gespielt. Es kann sein, dass ich gerade einen Scheiß erzähle.
Also Indiana Jones 4 ist von 1992, wenn
ja,
dir das irgendwie
aber
hilft.
Das war der Vorgänger und der kam ja zum Film oder ja, müsste 89 rausgekommen sein, gleichzeitig wie der Film und Secret of Monkey Island. Das erste kam ja 90. Es kann aber sein, dass wir bei Indiana Jones tatsächlich nur die EGA-Version gespielt haben, weil die VGA war dann so eine aufgebohrte, die später rauskam. Und der Computer konnte aber VGA schon. Also das war schon der Hit damals irgendwie. Und da ging das alles los und dann gab es aber auch überhaupt keine Debatte mehr, was die besten Spiele sind, sondern es waren immer die LucasArts-Adventures. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich mal in irgendeiner PC-Zeitschrift um 1990 rum die News oder eine Preview gesehen hatte in puncto, okay, der Nachfolger von dem genialen Indiana Jones-Spiel kommt bald raus, aber nicht das neue Indiana Jones, sondern ein Spiel namens Secret of Monkey Island, was dann nochmal geiler sein soll. Und das war eigentlich schon nicht denkbar, dass es nochmal geiler ist.
Aber es ist schon krass,
Gleichzeitig.
wie viel, also wie wir da auseinander sind. Also, dass ich halt, als ich Monkey Island gespielt habe, diese Denke von, da kommt das Neue raus von so und so. Hä? Das war mir halt alles überhaupt nicht bewusst, dass es da neue Spiele gibt. Ich wusste halt, es gibt diese Spiele gerade. Keine Ahnung, was da rauskommt und wann das rauskam
Nee,
und
das
so.
kam dann schon, also dann hatte man irgendwann schon langsam so ein Bewusstsein. Man hat natürlich die ganzen alten Sachen dann irgendwie aufgeholt, aber gleichzeitig, also der muss echt Eltern gehabt haben, die gar nichts mit dem Kind anfangen konnten, weil das war der mit dem 286er und der hatte dann auch als allererster NES. Und das war halt irgendwie, da war der Unterschied auch gar nicht so klar zwischen PC und Konsole. Das eine hatte halt diese praktischen Joypads, die einfach schon eingesteckt waren, und das andere war halt Maus und Tastatur oder man hatte halt einen Joystick eingesteckt, was auch gewisse Unterschiede gab. Die Joysticks kannte man noch vom C64 und vom Amiga. Und mit den Gamepads, das war aber auch okay. Und Vorteil bei der Konsole war halt, konntest du einen Fernseher anschließen. Und brauchtest du nicht irgendwie für 5.000 € so Monitor und Diskettenlaufwerk und den ganzen Scheiß. Und dann wurde halt Mario gespielt, aber ich glaube nicht mal besonders viel. Und halt so Sachen wie das erste Turtles-Spiel fürs NES, was bockschwer war und nicht besonders gut, aber uns hat es trotzdem gefallen. Und Mega Man, ich weiß nicht welche Teile, ja, so solche Sachen. Sega war überhaupt gar kein Thema. Wollte niemand spielen, wollte niemand haben. Master System.
Also was ich zum Beispiel, wo du es gerade LucasArts sagst, bei mir war es auch so, ich habe damals nur LucasArts Adventures gespielt. Ich habe diesen ganzen, was kam da, gab es da noch Simon the Sorcerer und so oder
Ja, waren ja alles nur Abklatsche.
was gab es denn noch?
Legend of Kyrandia
Ja,
war
nee,
ziemlich
also
nahe dran. Ne?
alles nicht gespielt. Damals nur LucasArts, es gab nur einen Gott, LucasArts. Und dann habe ich aber tatsächlich, nachdem ich halt am Anfang schon diesen Schwung Spiele gleichzeitig hatte, irgendwann hatte man die dann durch und dann habe ich mich halt auch rückwärts irgendwie durch die Historie gearbeitet. Also nach Indiana Jones 4 habe ich dann Indiana Jones 3 gespielt, habe dann zuerst Day of the Tentacle gespielt und dann Maniac Mansion
Wie
und
geht denn
irgend.
das? Also Maniac Mansion ist ja eh schon unerträglich, aber das dann noch spielen, nachdem man Day of the Tentacle kennt.
Man hatte halt nichts. Ich meine, da war das halt nicht so, dass jede Woche irgendwie der Hammer Blockbuster rauskam, sondern hattest du halt einfach mal Zeit. Und ich war halt Schüler, mein Gott. Wenn ich eins hatte, dann zu viel Zeit.
Ja.
Ja, und dann halt irgendwann noch Sam und Max und so, aber das war dann schon auf einem ganz anderen Rechner. Ich würde aber gerne noch einen anderen eins erzählen, was auch eben ganz wichtig war, weil du es vorhin angesprochen hast, nämlich auch diese Arcade-Automaten-Geschichte. Das war für mich immer gleichbedeutend mit Italien-Urlaub, dass man sowohl am Strand, in diesen Strandbars und abends, wenn man in der Stadt in Italien unterwegs war, in Spielhallen reingegangen ist und halt, ich habe drei Sachen wie ein Blöder gespielt, nämlich Street Fighter 2 am Automaten. Und als ich das am Automaten gespielt habe, keinen Schimmer davon gehabt, wie das funktioniert. Also so ein bisschen rumgesprungen, irgendwie Tasten gehämmert, mal gewonnen, aber eigentlich immer nur verloren, weil das ja bockschwer war. Das wollte ja, dass du da Geld reinsteckst. Also keinen einzigen Special Move gekonnt. Und jetzt fällt es mir gerade wieder ein, die Kinder haben sich, also die ganzen Urlauberkinder haben sich dann abends bei dem Hotel, wo wir waren, weil da gab es nämlich auch Street Fighter 2, wir waren immer in dem gleichen Hotel, versammelt, weil es gab jeden Abend ein Ritual, dass zum Schichtende, also nachdem das Abendessen serviert worden ist, einer von den Kellnern da raus ist und der war halt der auf die Erde gekommene Street Fighter Gott. Der hat halt jeden Abend sich dahingestellt und mit einem Coin das Spiel durchgespielt. Hat jeden Abend mit einem anderen Charakter. Und der konnte es halt auch mit allen manchmal gut. Der arbeitet halt auch da. Ich meine, der macht jeden Abend das.
Ja, man soll ja nicht kellnern in der Zeit als.
Ja, das Abendessen, nachdem das Abendessen abgeräumt worden war. Da gab es halt andere Kellner, die dann da noch irgendwie in der Bar so Drinks serviert haben und der war halt eigentlich fertig für den Tag. Und dann stand der immer da, hat eine Kippe nach der anderen geraucht und halt Street Fighter fertig gemacht. Und die Kinder standen halt immer drumrum und eigentlich überraschend, dass ich nicht voll der Raucher geworden bin. Der war halt mein Gott. Kein Wort Italienisch gesprochen, nicht verstanden, was der dann so gesagt hat dabei, aber er hat halt Street Fighter niedergemacht. Und dann habe ich Puzzle Bobble gespielt, also nicht Bubble Bobble, sondern Puzzle Bobble. Dieses mit den, wo man so Luftballons, ja, ja. So ein, wie sagt man, Connect 3-Spiel. Und ein krudes Beat'em-up namens Cadillacs and Dinosaurs. Dazu gab es eine Comic-Reihe und eine Zeichentrickserie und das war halt so ein Side-Scroller, man rennt durch die Gegend und prügelt Leute zusammen und irgendwann laufen halt statt den normalen Typen, die man verprügelt, so Dinosaurier rein, die man dann verprügelt hat.
Logisch. Aber und Cadillacs cool. Dann auch, oder wie?
Nee. Es gab ein Level, wo man mit dem Cadillac rumfährt und alle Dinosaurier über den Haufen fährt. Gutes Spiel.
Dass man danach überhaupt noch Spiele entwickelt hat, wo doch da schon alles erreicht war.
Den Peak bereits.
Tatsächlich, Arcade-Automat habe ich überhaupt keine Erinnerung dran, außer auch mit Street Fighter 2. Das war aber dann schon so, dass in der Zeit, als der Super Nintendo dann schon erschienen war, 92, ist man zu einem Spieleladen in der Stadt gerannt und da konnte man das Super Nintendo ausleihen. Zusammen mit zwei, in so einem silbernen Koffer, zusammen mit zwei Gamepads und eben einem Spiel übers Wochenende für ungefähr 200.000 Mark.
Stimmt.
Aber das war es wert. Und dann hat man sich irgendwie mit einem Kumpel zusammen telefoniert, pass auf, dieses Wochenende ist Street Fighter Marathon, du leihst die Konsole aus und ich sorg für Bier und Zigaretten. Wir waren 12 halt, je nachdem. und dann wurde Street Fighter gespielt und es stellte sich hinterher erst raus, dass das auf einen Arcade-Automaten basierte, den wir dann, es war glaube ich auch 92, in der Konfirmandenfreizeit in irgendeiner Butze, wo wir irgendwie so eine Art Schullandheim irgendwie in so einem Kaff in den, im Tal, im Altmühltal irgendwie entdeckt hatten. Und dann war es halt mit der Sozialisation mit den anderen Konfirmandenkindern auch scheißegal, weil wir sind dann zu dritt irgendwie an einem Street-Fighter-Automaten versumpft und haben die ganze Kohle da verprasst. Mit den Moves, die wir dann aber schon vom Super Nintendo kannten.
Ah, cool.
Und ich behaupte immer noch, dass ich habe mir damals sogar Street Fighter 4 war das erste neue, oder? Ja.
Ja.
Das habe ich mir damals sogar vorbestellt. Frag mich nicht warum, weil ich mir dachte, jawohl, ich kann diesen ganzen Tekken-Scheiß und Mortal Kombat-Scheiß und so, ich kann das alles nicht ertragen. Aber wenn Street Fighter 4 so wird wie es 2, ja, dann ist es endlich mal wieder ein Prügelspiel, was ich auch gern spiele. Und ich habe es, glaube ich, 10 Minuten gespielt, die Disc wieder in die Packung und in den Schrank gestellt. Und die müsste hier eigentlich noch irgendwo, ich glaube, sie haben sie schon weggeschmissen.
Ganzen Schrank verbrannt.
Aber Street Fighter 2 war tatsächlich noch übersichtlich. Und da dachte man noch so, ja, okay, das ist echt riesig. Wenn man danach nicht am Ball geblieben ist mit Tekken und mit diesen ganzen Kombos, dann war man halt verloren. Ja. Die andere Automatengeschichte, das ist eigentlich nur eine Reihe von Anekdoten hier gerade, oder?
Ist doch gut.
Ja, aber es hat halt nichts mehr mit den frühesten Begegnungen mit Spielen zu tun. Aber ist uns wurscht, weil ihr zahlt ja sowieso nichts für diese Folge.
Ja, noch
nicht. Die habe ich, glaube ich, auch schon 20 Mal erzählt, aber jetzt muss ich sie nochmal erzählen. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt von Final Fight, pun intended, auf dem Spielautomaten
ich glaub
Tunesien?
Ich glaube nicht.
Wir waren 1997 vier Jungs zusammen im Urlaub, Cluburlaub in Port El Kantawi in Tunesien. Das ist da halt am Meer so ein Ferienclub. All inklusiv und nichts zu tun. Zwei Wochen da, langweilig, da machst du nichts außer am Pool liegen oder am Strand liegen, zum Buffet gehen, in die Disco gehen, die damals noch nicht fertig gebaut war, wussten wir aber nicht. Oder halt zu dem einen Spielautomaten gehen.
Hier ist
halt
einfach trotzdem rein, habt ihr gewonnen.
Nee, die hat dann nach 10 Tagen ungefähr eröffnet, feierlich, und dann waren die letzten 4 Tage sehr, sehr lustig, aber ja. Aber es gab einen Spielautomaten mit Final Fight, wer das nicht kennt, das ist so ein klassisches Streets of Rage Side-Scroller-Ding mit zwei Charakteren.
So wie Cadillacs und Dinosaurs, nur ohne Cadillacs und Dinosaurs.
Genau, aber es gibt coole Charaktere, ich habe alle vergessen, bis auf den sehr muskulösen Typen mit dem Schnurrbart und der nimmt dann immer so ein angewinkeltes Bleirohr und.
Der ist doch der Bürgermeister.
Das ist der Bürgermeister.
Das ist der Bürgermeister von der Stadt, der Haggard.
Haggard, genau. Ja. Haggard hat ein Bleirohr und schlägt alle Leute da kaputt. So ein bisschen
Road
wie auf
den Philippinen zu tun.
Übrigens nicht verwechseln mit Merle Haggard.
Ja.
Nee. Ja, und das war super. Da musste man allerdings immer die örtliche Währung reinschmeißen. Und das war damals Dinar. Ich glaube, da war ein Dinar. Es war auf jeden Fall blöd umzurechnen und wir hatten nie ein Gefühl dafür, wie viel Kohle wir da drin versenken. Und da kam es zu diesem einen sensationellen Nachmittag, als ich kein Geld mehr dabei hatte, aber mein Spätzle Tom noch sehr, sehr viel Geld dabei hatte. Und irgendeiner von uns, ich glaube ich war es, hat sich relativ blöd angestellt in dem Spiel und ist ständig draufgegangen. So, und dann musste aber der Tom die ganze Zeit die Kohle nachschieben, weil der hatte halt die Kohle dabei und ich nicht. Das heißt, der hat mir dann ständig die Continues finanziert und das Ziel war, dieses Spiel auf jeden Fall jetzt noch an diesem Nachmittag durchzuspielen. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Bis Endgegner besiegt, alles wunderbar. Und dann mussten die zwei Highscores eingetragen werden. Und damals die Highscore-Listen, da konnte man nur drei Buchstaben eintragen. Ja. Also mit dem Joystick am Arcade-Automaten rauf und runter und dann drückst du halt auf den Knopf, also du schaltest so das Alphabet durch, drückst und so weiter. Und ich, schnell und genial wie ich bin, hab das halt voll flink hingekriegt, meine drei Buchstaben da reingehauen, Dan. Und der Tom war halt geistig nicht mehr so flink oder er hat's halt nicht ganz gecheckt. Und ich weiß nicht mehr, ob ich ihn noch darauf hingewiesen habe, von wegen, pass mal auf, du musst deinen Highscore da reinhauen, weil dann stehen wir da auf ewig in der Highscore-Liste, weil wir im Gegensatz zu den ganzen anderen dummen Urlaubern das jetzt endlich mal durchgespielt haben. Und er hat es gerade noch geschafft, das T einzugeben. Und dann war es dem Spiel irgendwie zu blöd und das Spiel hat halt wieder auf Hauptmenü umgeschaltet.
Ja.
Das heißt, der ewige Highscore beim Spielautomaten in Tunesien wird jetzt gehalten von Dan und T. Und T war, glaube ich, sogar noch besser als Dan. Und er behauptet bis heute, dass ich ihm das nicht gegönnt habe und irgendwann einfach auf Start gedrückt habe und er deswegen nur T eingeben konnte, weil ich das nicht verkraften konnte, dass er mehr Punkte hat. Und dann hat er ja auch noch das ganze Durchspielen finanziert.
Und so weiter. Ich stelle mir das gerade vor, wenn ihr in ein paar Jahren irgendwie mal alleine auf so einem Segelboot seid und wenn ihr ganz weit draußen seid, schubst er dich erst rein und erschlägt dich dann mit so einem Ruder. So, und jetzt trage ich den Highscore ein.
Nee, er führt mich erst in die Kajüte runter und macht so eine Tür auf und da steht dann nämlich dieser Automat, den auf seinem Segelturn, wo er extra einen Segelschein für gemacht hat, in Tunesien gerettet hat. Und dann sehe ich so den Automaten mit diesem blinkenden T und dann checke ich so und drehe mich um und dann steht er da nämlich mit dem Paddel. Und dann, ja, naja.
Sehr schön.
Aber auch ein schöner Tod.
Ne? Was mir gerade eingefallen ist, dass du das erwähnt hast mit Street Fighter Ausleihen, ich bin da etwas vorschnell gewesen, weil bevor ich einen Super Nintendo bekommen habe, das war damals, also den ich zu Hause hatte, war ein Vorführgerät aus dem Kaufhaus. Der war halt billiger, weil der halt schon voll abgegriffen und lief halt da schon ewig. Aber davor hatten wir den auch immer übers Wochenende aus der Videothek ausgeliehen. Und wenn ich nur dran denke, rieche ich sofort, wie dieser Koffer gerochen hat, in dem der drin war, weil das war nämlich auch so ein, sah von außen bei mir aus wie so Leder, so Krokodilleder-Imitat, also der Koffer an sich wie so ein Krokodilleder drumrum und dann war halt einfach die Konsole drin und da konntest du die Spiele ausleihen und das war damals eben auch was Interessantes, weil für so fette Rollenspiele wie Secret of Evermore oder Secret of Mana, was halt da zig Stunden geht, war in dem Modul der batteriegestützte Speicher drin.
Oh Gott,
und pro Spiel drei Save Games. Und dann habe ich halt über mehrere Wochen dieses Spiel immer etappenweise weitergespielt und warst halt darauf angewiesen, dass unter der Woche, wo du ja nichts ausleihen konntest, wenn jemand anders das ausleiht, er nicht deinen Spielstand überschreibt. Und dann habe ich schon immer absichtlich nicht den ersten, sondern den dritten Spielstand genommen. Das heißt, wenn irgendjemand das überschreibt, überschreibt er wahrscheinlich den ersten Spielstand. Und dann war ich halt bei Secret of Evermore bis kurz vorm Ende. Und leise die Woche drauf, nachdem es dann wochenlang funktioniert, leise wieder aus, ist der Spielstand weg. Und dann habe ich aber auch sofort wieder zurückgebracht, weil ich hatte überhaupt keinen Bock mehr, das von vorne anzufangen. Das war so eine Plackerei, bis dahin zu kommen.
War der dann gelöscht oder überschrieben?
Der war überschrieben, aber halt mit einem Spielstand, der halt auch, da hat jemand 10 Minuten gespielt, so ungefähr, und keinen Bock mehr gehabt. Also wahrscheinlich.
Und der hieß Dan, oder?
Dan und T. Das Duo Infernale.
Ja.
Ah, das war schön. Ich hatte auf dem Super NES danach, kann ich mich noch erinnern, eines der ersten Spiele, die ich selber hatte, war Street Fighter 2 Turbo. Dann Aladdin, ein Hammerspiel.
Ja, das
also das Aladdin auf dem Super NES. Manche Leute sagen, das ist auf dem Mega Drive war besser, aber die haben einfach keine Ahnung. Secret of Evermore, Plock hatte ich noch. Das war so ein Jump'n'Run mit so einer Hauptfigur, die genau das gleiche konnte wie Rayman. Nee, Schmarrn, Rayman kann seine Gliedmaßen nicht wegschmeißen. Aber Plock hatte den Vorteil, der konnte seine Gliedmaßen alle wegschmeißen. Dann gab es so unterschiedliche Hüte, die man aufziehen konnte. So viel, also total cooles Jump'n'Run. Und Spider-Man Maximum Carnage war so ein 2D-Beat'em-up wie Cadillacs and Dinosaurs, nur ohne Cadillacs and Dinosaurs. Mit einem Hammer-Soundtrack. Da hatten sie den ganzen Soundtrack von so einer Metal-Band einspielen lassen, dann über diesen Soundchip vom Super Nintendo abspielen lassen. Wie Rock'n'Roll Racing hatte doch auch so über den Soundchip vom Super NES voll gute Musik.
War das nicht das erste Blizzard-Spiel?
Das war eines der frühen Blizzard-Spiele, ja. Das stimmt.
Naja, genau, kannst du dich denn noch Gefühle in der Zeit erinnern? Also wie besonders war denn Spielen damals? Ich muss gleich noch einen Bogen spannen, den würde ich aber gerne auf eine andere, also ein Thema, was ich gleich noch anschneiden will, würde ich gerne auf eine Folge verschieben, die wir auch schon geplant haben, aber hört ihr dann demnächst auch ein Nostalgie-Ding. Aber was kannst du dich noch erinnern, was Gefühle angeht? Also bist du lieber ins Kino gegangen oder lieber zum Kumpel und hast lieber Monopoly gespielt oder irgendein blödes Masters of the Universe-Zeug? Oder war Computerspielen da schon die Nummer eins oder wie war das?
Also für mich war Computerspielen das Allergrößte. Das war wirklich doch das Allerwichtigste und so, nachdem man aus dem Alter raus war, mit Actionfiguren zu spielen, also letzte Woche. Nee, war halt dann
Was?
für mich einfach Videospiele das Ding. Und ich weiß auch am Anfang noch, dass meine Eltern da mit so einer gewissen Sorglosigkeit rangegangen sind. Also so dieses Nachgucken, was man da so macht, das war eigentlich egal. Und irgendwann kam das dann erst auf, weil natürlich da immer mehr Pädagogen Alarm geschlagen haben, dass dann ja doch da die lieben Kleinen doch ganz schön fiesen Scheiß spielen. Irgendwann kam dann da doch die elterliche Überwachung. Das war natürlich weit bevor das da der erste Amoklauf irgendwie mal passiert ist. Das ist ja dann erst, da war ich ja schon fast wieder volljährig. Ich weiß gar nicht, wann war der erste Amoklauf, wo dann Spiele so richtig in Verruf geraten sind.
War Steinhäuser, oder? Nee, ach
Ja.
so, Columbine war 2003.
Weiß ich gar nicht, ob das, war das bei uns auch so ein Ding? Also ich habe zum Beispiel,
Naja, die haben ja angeblich mit Doom trainiert,
ich habe
Columbine. Also muss
Doom
es.
und Quake erst Jahre später gespielt. Also damit habe ich nie
99, oder? Weiß ich
direkt
nicht,
was zu
egal.
tun gehabt. Ja, aber es war halt damals für mich einfach das Nummer 1 Hobby, aber gleichzeitig war es halt auch bei weitem nicht so verbreitet und so akzeptiert. Und war halt schon noch immer so ein Depp, wenn man das gemacht hat. So ein Nerd halt. Also, aber auch im eigentlichen Sinn. Also nicht wie das halt heute ist, wo das halt komplett in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und es halt voll normal ist, sondern man war halt schon. Es gab so die Wahl zwischen, bist du das Sportverein-Sportlerkind oder bist du ein Computerspielekind? Und ich war ein Computerspielekind.
Tja, siehst du mal.
Jetzt wolltest du noch einen Bogen spannen.
Ja, richtig. Nochmal zurück zum C64, weil für mich war es tatsächlich auch immer was sehr Besonderes. Deswegen, also ich hatte lange keinen eigenen Computer. Wie gesagt, vor 91 war da gar nichts. Aber deswegen hat man umso lieber die Kumpels besucht, die eben schon einen hatten oder die älteren Brüder hatten, weil die hatten dann normalerweise die Computer und die kleinen Brüder, die durften dann nur mitspielen. Und das war schon. Also klar, man hat auch tausend andere Sachen gemacht. Wir waren auch draußen und wir hatten auch unsere Actionfiguren und wir haben auch dieses und jenes gemacht und auch Lego und also es ist nicht so, dass wir da komplett versumpft wären. Aber ein bisschen cooler war es dann eben doch. Und es gab halt da auch Sachen, wo ich mich heute frage, wie konnten wir denn, nur weil es ein Computerspiel war, die Art von Aktivität anderen A spielen und B Aktivitäten irgendwie vorziehen, weil es gab, und das würde ich gerne eben in der nächsten Folge genauer besprechen, es gab auf dem C64 eine Wirtschaftssimulation, die einen Modus hatte, in dem man auf einer Konsole, hätte ich jetzt mal gesagt, auf einem Computer gegeneinander spielen konnte. Also von mir aus zwei Industriemagnaten versuchen parallel ihre Businessbereiche auszubauen. Jetzt nicht unbedingt gegeneinander, so den anderen was abgraben, aber halt, man war nacheinander dran und jeder hat halt versucht, der eine wollte das aufbauen, der andere wollte das aufbauen. Da kam dann noch so eine kaufmännische
Ja, war
Komponente
das
mit
so
ins
diesen
Spiel und so.
Hotseat-Modus dann oder was?
Ja, genau.
Okay.
Und das war, es klingt wie das langweiligste Spiel der Welt,
Ja,
aber
das
es war einfach
klingt.
unfassbar aufregend und es war für Kinder in unserem Alter, wir waren halt damals, sagen wir mal, 10, 11, war es schon irgendwie eine harte Nuss, da erstmal reinzusteigen, weil wir hatten natürlich von Wirtschaft und so keine Ahnung. Also
Ja,
genau
wie
wie
krass seid denn ihr drauf, dass
heute
ihr als
auch.
Elfjährige euch dann so ein Wirtschaftsspiel
Naja,
reinfuchst?
so kompliziert war es jetzt auch nicht, aber man musste halt ein bisschen, keine Ahnung,
Moment
es war
mal,
halt.
wenn du als Elfjähriger schon so ein Interesse an der Wirtschaft hast, warum bist du denn jetzt so heutzutage so eine abgebrannte Type und kein
Entschuldigen Sie mal.
Millionär?
Damals waren, hatte das. Mir zahlt ja, mir gibt ja keiner Kapital, damit ich eine Kakaoplantage bewirtschaften kann. Und wie ich dann in der nächsten Folge auch erklären werde, habe ich das Spiel halt überhaupt nicht begriffen und der andere aber auch nicht, weil da gibt es noch ganz andere Komponenten. Aber es war schon irgendwie immer ein Highlight zu spielen. Wir sind auch teilweise in der Mittagspause von der Schule, weil der eine wohnt in der Nähe zu dem Heim, um dann endlich mal irgendwie bei Monkey Island 2 weiterzukommen. Hatten wir 45 Minuten Zeit, dann haben wir 10 Minuten hingebraucht, 10 Minuten heim, aber die 35 Minuten dazwischen, nee, 25, da wurde Monkey Island 2 gestartet und versucht, das eine Rätsel mit dem Papagei zu lösen, zum Beispiel. Solche Sachen. Wahnsinn.
Cool. Du deutest die ganze Zeit an, dass es eine nächste Folge gibt. Willst du damit andeuten, dass wir an dieser Stelle eine Unterbrechung einziehen und über dieses Thema in einer weiteren Episode sprechen, da wir
Ich denke,
bereits.
wir haben die tatsächlichen Erstbegegnungen besprochen. Und
Ja.
bevor wir jetzt anfangen, unsere komplette Videospielhistorie aufzuzählen, weil da sitzt man dann morgen noch da,
Ja.
würde ich sagen, teilt ihr lieber mal mit uns eure ersten Begegnungen mit Spielen. Mhm. Welches Jahr, welche Konsole, welches Spiel, welche Erfahrungen, welche Gefühle. Besprecht das untereinander und mit uns in den Kommentaren. Empfehlt uns wie immer weiter. Sagt jedem, dass GameTube das Beste auf Welt ist. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Bis bald. Ciao. Tschüss.